Hochgehen zum Kindergottesdienst. Und wenn ihr könnt, dann steht auch kurz mit mir auf, dann segnen wir die Kinder auch für ihren Teil, den sie jetzt haben, und dann beten wir auch gleichzeitig für die Predigt. Ja, Herr, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen, Herr, für dich, um dich zu preisen, um von dir zu hören, um von dir zu lernen, Jesus, und dass wir auch die Möglichkeit haben, Kindern etwas beizubringen von dir, Vater. Und ich bitte dich, dass du die Kinder segnest, Herr, dass du ihre Herzen berührst, Vater, dass du die Mitarbeiter, Herr, die etwas vorbereitet haben für sie, einfach anrührst und benutzt. Und dass die Kinder einfach von klein auf mit dir aufwachsen können, Jesus. Und dass du ein Fundament in ihnen legst, Herr, was Bestand hat für ihr ganzes Leben, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt von dir hören dürfen, Herr, auch hier im Gottesdienst. Und ich bitte dich, dass du die Predigt segnest, Herr, dass du mich benutzt und dass wir einfach einen neuen Aspekt von dir kennenlernen dürfen oder uns an etwas erinnern können, Herr, was du uns schon mal aufs Herz gelegt hast. Ich danke dir dafür und ich bete in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Wie Doris gesagt hat, zum Glück ist mein Urlaub vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es ein bisschen verrückt, wenn man überlegt, dass wir schon März haben. Ich habe das Gefühl, das Jahr hat gerade erst angefangen und 2 Monate sind trotzdem schon rum. Und ich darf wieder bei euch sein und heute auch predigen. Ich freue mich darauf und ich hoffe, ihr auch ein bisschen zumindest. Ich weiß nicht, warum das mir immer passiert. Jetzt zum zweiten Mal, wo ich bei euch predige, habe ich wieder eigentlich schon was geplant gehabt und auf dem Herzen gehabt und dann hat Gott es doch wieder umgestoßen. Die Doris hat mich am Anfang der Woche angeschrieben, um zu fragen, was denn mein Thema ist. Und ich hatte schon über die Pause irgendwie was auf dem Herzen und habe drüber nachgedacht und geplant. Und jetzt hat sich's doch wieder ein bisschen geändert. Es ist noch ähnlich geblieben, aber es ist nicht mehr ganz das, was ich ursprünglich sagen wollte. Ich glaube aber, dass das Thema heute vielleicht für uns als Gemeinde ein bisschen herausfordernd sein wird, weil es mir darum geht, dass wir unseren Blickwinkel und unsere Perspektive vielleicht ein bisschen erweitern oder verändern. Und ich glaube, dass wir heute etwas Wichtiges verstehen sollen über unseren Gott, über unseren Herrn. Und zwar etwas, das schon Petrus ganz früh in seinem Glaubensleben und auch die Urgemeinde erst verstehen musste und kennenlernen durfte. Und dabei rede ich von einer Geschichte, die wir lesen in Apostelgeschichte 10. Da geht es um einen römischen Hauptmann namens Cornelius. Und ich will die Geschichte gar nicht lesen, weil die geht ein bisschen zu lang für so eine Predigt. Aber ich fasse kurz zusammen, was ungefähr passiert. Und zwar ist dieser Cornelius, dieser römische Hauptmann, lesen wir, auch ein frommer und gottesfürchtiger Mann gewesen. Und er glaubte an denselben Gott wie eben Petrus und die Jünger oder die Apostel. Und dennoch können wir sehen in dieser Stelle, dass Petrus einen Unterschied macht zwischen sich und diesem Hauptmann. Und dass generell die frühe Gemeinde einen Unterschied gemacht hat zwischen den jüdisch abstammenden Christen und den nicht-jüdischen Christen. Denn es war damals üblich, dass alle, die nicht diese Beschneidung durchgemacht haben, die bei den Juden üblich waren, eben auch nicht zum Volk Gottes gehört haben. Das war ein ganz fest verankerte Unterscheidung in der frühen Gemeinde. Und diese Verankerung oder diese Denkweise wollte Gott damals aufbrechen und mit dieser Beziehung, mit diesem Treffen von Cornelius und Petrus wollte Gott dieses Verständnis verändern der Menschen, dieses Verständnis der Christen verändern und ihren Blickwinkel erweitern auf die anderen Menschen, die auch um sie herum leben und den gleichen Gott anbeten. Und zum Glück für mich hat Petrus auch diese Geschichte in Kapitel 11 dann ein bisschen zusammengefasst, sodass wir Kapitel 10, wenn ihr es euch interessiert, zu Hause könnt ihr es gerne nachlesen, aber wir überspringen das und lesen stattdessen Kapitel 11, Verse 1 bis 18, wo Petrus zu seinen Geschwistern kommt und das Erlebte ein bisschen zusammenfasst für uns. Und ich lese in Vers 1, und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten das, auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles nach der Reihe, was geschehen war und sprach, ich war in der Stadt Joppe und betete. Da sah ich in einer Verzuckung ein Gesicht, ein Gefäß kam herab wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde, und es kam bis zu mir. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach: Keineswegs, Herr, denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal: Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah aber dreimal, und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe, in dem Augenblick standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren. Und der Geist sprach zu mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen ziehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte: Sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an dem Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen: So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Ja, wie gesagt, in diesem Kapitel fasst Petrus für seine Glaubensgeschwister ein bisschen zusammen, was passiert ist. Und wir sehen, wie ja, am Anfang sind sie ein bisschen aufgebracht, wenn er zu ihnen kommt, und machen ihm Vorwürfe: Was hast du gemacht? Wieso bist du zu den Heiden gegangen? Die gehören doch gar nicht zu uns. Die sind doch gar nicht gläubig. Die sind doch gar nicht beschnitten. Die sind nicht so wie wir. Und am Ende dann finde ich es so interessant, wie sie sich nach dieser Geschichte von Petrus auf einmal, lesen wir, sie beruhigten sich und priesen Gott für das, was er getan hat. Also wir sehen, wie so dann eine Veränderung stattfindet innerhalb dieser Erzählung und sie auf einmal Gott dafür die Ehre geben, was er gemacht hat und wie sich ihr Blickwinkel auch erweitert hat. Und sie haben etwas verstanden über unseren Gott in diesem Moment. Sie haben verstanden, dass Gott für alle gekommen ist, dass Jesus Christus für alle gekommen ist und nicht nur für die Juden, nicht nur für die Jünger. Und dass Gott ein Gott der Vielfalt ist, dass es ihm nicht ums Äußere geht, nicht um unsere Herkunft, was wir tun, wo wir herkommen, sondern es geht ihm um das Herz und das Innere und darum, dass wir ihn anbeten und an ihn glauben. Und ich habe gelesen, dass es heutzutage, wahrscheinlich sind es mittlerweile schon ein bisschen mehr, die Daten stammen von 2011, mehr als 42.000 christliche Konfessionen gibt. Das muss man sich mal vorstellen, mehr als 42.000 christliche Konfessionen auf der Welt. Und ja, dabei rede ich natürlich von, ob es jetzt katholisch, evangelisch, Pfingst- oder Baptistengemeinde ist, ist eigentlich egal. Mir geht es darum, dass trotz dieser Vielfalt und trotz dieser Größe und dieser Spanne müssen wir verstehen, dass keine dieser Kirchen oder Gemeinden perfekt ist. Ja, dass wir selbst die Urgemeinde nicht perfekt war, von der wir in der Bibel lesen. Und ich hoffe, ich trete damit niemandem zu nahe oder auf die Füße und sage, dass auch diese Gemeinde nicht perfekt ist. Und woran liegt das, habe ich mich gefragt. Und ich glaube, liegt daran, dass Gemeinde etwas von Menschen gemachtes ist. Dass Gemeinde aus Menschen besteht und jeder Mensch hat immer etwas Positives und etwas Negatives, was er mit hineinbringt. Bei manchen sind es vielleicht mehr positive Dinge als negative Dinge, bei anderen mehr negative als positive Dinge. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass wir verstehen müssen, dass wir als Gemeinde, genauso wie der einzelne Christ, uns immer in einem Prozess befinden im Glauben. Und zwar einem Prozess, in dem wir bereit sein müssen, uns zu entwickeln, weiterzuentwickeln, offen zu sein für Neues und auch ständig an uns arbeiten und aber auch an den guten Dingen, die wir haben, festhalten müssen. Genauso wie damals die Christen offen sein sollten, von Gott etwas Neues, einen neuen Blickwinkel zu erfahren und offen zu sein für neue Menschen und auch noch sich zu verändern und aber gleichzeitig an den wichtigen Dingen, an ihrem Herzen und an Jesus Christus und den Glauben an ihn festzuhalten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir bereit sind, voneinander zu lernen. Innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Dass wir ja eine Erfahrung machen, die uns weiterbringt, jedes Mal wieder, wenn wir mit anderen Christen in Berührung kommen, wenn wir mit anderen Konfessionen in Berührung kommen oder wenn wir auch bei uns in der Gemeinde uns vielleicht mal ein bisschen aneinander reiben und streiten und andere Meinungen haben. Es ist wichtig, dass wir ja einfach offen sind für Neues und dann auch weitergehen in dem, was wir mitgenommen haben und lernen. Und ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich in meinem Leben immer wieder machen durfte. Ich bin zwar selbst noch relativ jung, aber ich habe schon sehr viele Gemeinden in meinem Leben besuchen dürfen und habe viel gesehen. Ich selbst komme ursprünglich aus einer klassischen deutschen Pfingstgemeinde. Und mein Vater, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, ist Lehrer an einem theologischen Seminar und wurde dementsprechend auch oft, als ich klein war, zu verschiedenen Gemeinden eingeladen, um zu predigen. Und wir als Familie sind natürlich immer mitgegangen und ich habe schon viel immer dann mitgekriegt und durfte sehen, wie so Gemeindeleben funktioniert, auch in den unterschiedlichen Konfessionen, wie die Leute im Gottesdienst sich verhalten und wie einfach Leute ihren Glauben leben. Und dann als Jugendlicher bin ich meinem Bruder hinterhergegangen in eine andere Gemeinde, in eine amerikanische Gemeinde. Und auch da hat sich nochmal mein Blick so ein bisschen verändert, so vom deutschen Bild hin zum amerikanischen Bild, was schon auch ein Unterschied ist. Ich glaube, das könnt ihr alle nachvollziehen. Und dann jetzt letztendlich vor anderthalb Jahren bin ich auf dem Kniewiss gelandet, im Schwarzwald, im theologischen Seminar. Und ja, seitdem darf ich mit Menschen aus fast 20 verschiedenen Ländern jeden Tag zusammen die Bibel studieren. Und das ist automatisch, dass man, wenn man aus so vielen verschiedenen Ecken der Welt kommt, dass man dann ja unterschiedlich geprägt ist und irgendwie unterschiedlich funktioniert und unterschiedlich auch seinen Glauben auslebt und auch Gemeinde unterschiedlich versteht oder erlebt hat. Und natürlich kommt es vor, dass ich mich bei manchen Sachen dann auch manchmal unwohl fühle, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern und die Afrikaner machen Lobpreis, da fühle ich mich dann manchmal ein bisschen fehl am Platz oder weiß nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Und manche Sachen sind dann komisch oder irgendwie nicht ganz normal für mich, aber das heißt nicht, dass es falsch ist oder irgendwie anders sein müsste oder dass meine Art und Weise, wie ich Gottesdienst feiere, richtig ist. Und ich mag einfach diese Vielfalt und dass ich dann lernen darf von anderen, wie sie Gott erleben können und wie sie ja irgendwie ihre Freiheit im Gottesdienst erleben. Weil letztendlich glauben wir alle an den gleichen Gott und wir alle studieren dieselbe Bibel und wir alle dürfen voneinander lernen in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist ein großes Privileg, was wir haben. Und ich glaube, dass das auch manchmal ein großer Punkt ist, den wir vergessen, voneinander zu lernen und Unterschiede auch zu feiern und nicht immer zu sagen, ja, alles muss gleich sein und alles muss so denken wie ich und alles muss Gottesdienst feiern wie ich, sondern Unterschiede sind gut und wir können voneinander lernen, auch voneinander uns Dinge abgucken oder das Positive immer rausziehen. Es ist gut, dass wir nicht alle gleich sind und gleich denken. Und das habe ich zwar schon gesagt, aber dabei geht es mir nicht nur außerhalb der Gemeinde, sondern auch innerhalb der Gemeinde, dass wir nicht alle gleich gepolt sind. Und das lesen wir auch in Sprüche 27, Vers 17, wo es heißt, Eisen schärft Eisen und ebenso schärft der Mensch den anderen. Dass wir uns aneinander manchmal auch reiben müssen, um voranzukommen und um uns schleifen zu lassen und dann letztendlich das rauskommen, was rauskommen soll. Ja, während meinem Urlaub oder meiner Semesterpause hatte ich die Möglichkeit, meine Freundin in Madrid zu besuchen und sie spricht logischerweise Spanisch als Peruanerin. Zusammen sprechen wir aber Englisch, weil mein Spanisch leider noch nicht so gut ist oder überhaupt nicht vorhanden ist. Und deswegen habe ich dann auch bei ihr in der Gemeinde logischerweise nicht viel verstanden, als ich da war. Aber trotzdem habe ich etwas erlebt und konnte etwas mitnehmen aus dieser Zeit in der Gemeinde, im Gottesdienst. Weil ich glaube, ich war so überrascht, ich habe noch nie so eine leidenschaftliche Gemeinde gesehen wie in Madrid, wie unter, bei diesen Latinos, bei den spanisch sprechenden Leuten. Die waren alle so voller Freude und so ansteckend in ihrem Lobpreis und so glücklich in dem, was sie gerade tun, dass ich, obwohl ich die Lieder nicht verstanden habe, obwohl ich die Predigt nicht verstanden habe, das mich irgendwie auch mitgerissen hat und angesprochen hat. Und ich bin selber jemand, der nicht gerne auffällt, war in dem Fall schwierig als weißer, blonder Deutscher. Aber ja, ich habe mich selbst erwischt, dann auch, dass tatsächlich auf einmal mein Bein so ein bisschen im Gottesdienst, im Lobpreis mitgewackelt hat. Ich bin dann doch eher jemand, der sich eher ruhig verhält, obwohl ich als Pfingstler, sagt man uns ja oft nach, dass wir ein bisschen verrückt sein können, aber ich gehöre da eher nicht dazu. Aber ich fand es irgendwie beeindruckend, diese Herzen der Menschen zu sehen, wie sie für Gott brennen und wie sie ihn einfach feiern in dem Moment. Und ich weiß aber auch von meiner Freundin, dass in der Gemeinde nicht alles perfekt ist, dass da auch viele Probleme sind und vieles falsch läuft und dass es vielleicht nicht so gut ist, wie es äußerlich erscheint. Aber ja, trotzdem konnte ich etwas mitnehmen davon und das zeigt mir auch einfach nochmal, hat mir nochmal neu gezeigt, wie man voneinander lernen können und dass wir, glaube ich, diesen positiven Aspekt in Deutschland oft vermissen, diese Leidenschaft im Gottesdienst. Und ich glaube auch, dass wir Menschen so ein Wir-Gefühl brauchen. Deswegen gehen wir auch in die Gemeinde, weil wir ja uns unter Gleichen treffen wollen und zusammen auch Gott anbeten wollen. Und wir suchen dann automatisch immer eine Gemeinde, in der wir uns wohlfühlen, mit der wir uns identifizieren können. Und das ist auch gut so, aber wir müssen einfach lernen, nicht nur auf uns zu gucken und nicht nur diese Wohlfühlatmosphäre zu suchen, sondern auch uns einfach mal manchmal mit einzubringen und zu arbeiten an dem, was besser werden muss. Wir müssen offen sein, voneinander zu lernen. Denn so wie wir die Dinge machen, ist es nicht immer der einzige oder der richtige Weg. Und Gott geht es nicht ums Äußere, und ich hoffe, da versteht ihr mich nicht falsch. Es ist schon wichtig, wie wir nach außen hin unseren Glauben leben und dass die Menschen den Glauben an dem, wie wir sind, erkennen. Aber das kommt eben nicht von dem, was wir äußerlich zeigen, sondern es kommt von unserem Herzen. Und es kommt darum, es geht eben darum, dass unser Herz für Gott schlägt. So wie Cornelius' Herz auch für Gott geschlagen hat. Und das war auch letztendlich das, was Petrus überzeugt hat in dem Moment, dass er gesehen hat, ja, vielleicht ist er äußerlich anders als wir, aber sein Herz schlägt genauso für Gott wie meins. Und für Gott bestand eben kein Unterschied zwischen ihm und Petrus, zwischen Cornelius und Petrus. Auch wenn sie äußerlich ihren Glauben vielleicht anders gelebt haben. Im Herzen ging es ihnen um das Gleiche, es ging ihnen um Gott und es ging ihnen darum, ihm die Ehre zu geben. Weil unser Glauben immer eine Herzensangelegenheit ist oder sein sollte. Es geht nicht darum, dass es anderen gefällt, was wir machen, wie wir unseren Glauben leben. Es geht immer darum, dass es Gott gefällt. Es geht immer darum, dass unser Herz es ehrlich meint in dem Moment, in dem wir sind. Ob wir jetzt im Lobpreis stehen oder sitzen oder tanzen, es ist egal, es geht um unser Herz und dass wir es ehrlich meinen mit ihm. Und dafür habe ich ja auch ein Beispiel rausgesucht aus der Bibel, und zwar König David. Und da lesen wir in eine Geschichte im 2. Samuel Kapitel 6, die ihr gerne auch zu Hause lesen könnt. Ich werde sie jetzt nicht vorlesen, aber es geht darum, dass David einfach ein Beispiel ist für ein ehrliches Herz, weil er selbst als König, als der höchste Person im Volk, tanzte er durch die Straßen und feierte seinen Gott, und zwar so sehr, dass sich selbst seine eigene Frau für ihn geschämt hat in dem Moment. Und David war es aber egal, ihm war egal, was andere von ihm dachten, ihm war egal, was seine Frau von ihm dachte in dem Moment, weil es ging ihm nur um Gott. Es ging ihm darum, seine Freude ehrlich und mit wahrem Herzen auszudrücken, weil sein Herz alleine für Gott schlug in diesem Moment. Ja, und wie ich schon gesagt habe, unser Lobpreis kann anders aussehen. Er muss nicht so aussehen wie David, der, wir wissen nicht genau, wie es aussah, aber in der Bibel lesen wir, dass er halb nackt durch die Straßen getanzt ist. Ich hoffe, das müssen wir im Gottesdienst nicht so umsetzen, aber es geht mir einfach nur darum, dass wir dieses Herz sehen, was er hatte. Weil seine Freude konnte eben nicht von anderen gebremst werden. Er war ehrlich vor Gott. Und ich frage mich, sind wir auch ehrlich vor Gott? Ist unser Herz immer offen für ihn und für das, was er von uns will? Oder denken wir mehr daran, was andere über uns denken könnten in dem Moment? Achten wir auf Äußerlichkeiten oder sind wir leidenschaftlich für Jesus? Sind wir bereit, auch voneinander zu lernen? Sind wir bereit, unseren eigenen Blickwinkel zu erweitern? Leben wir gemeinsam für unseren Gott, als Gemeinde, aber auch als Christen insgesamt? Oder klammern wir uns doch zu sehr vielleicht an Äußerlichkeiten, an den Namen Baptist oder Katholik oder Pfingstler? Oder geht es ums Herz und das, was wir für Gott tun? Und ich frage mich, stehen wir uns vielleicht manchmal selbst zu sehr im Weg in unserem eigenen Glauben? Und in der Bibel lesen wir auch im 1. Samuel: Denn der Mensch urteilt nach den Augen, der Herr aber urteilt nach dem Herzen. Und mein Anliegen heute Morgen ist, dass wir alle ganz persönlich unser eigenes Herz durchforschen. So wie David es auch immer wieder getan hat, das lesen wir auch in den Psalmen. Und dass wir ihn als Vorbild auch nehmen. Ich glaube, wenn jemand verstanden hat, für Gott zu leben und ihn zu preisen, dann war es David, der über 70 verschiedene Psalmen geschrieben hat und Lobeslieder und alles Mögliche für unseren Gott, der halbnackt, wie gesagt, durch die Straßen getanzt ist, weil er einfach ehrlich war in dem, was er geglaubt hat und in dem, was sein Herz bewegt hat. Ja, unser Gott schaut nicht aufs Äußere. Und wenn du ihn vielleicht noch nicht angenommen hast in deinem Herzen, dann kannst du dir sicher sein, das, was du äußerlich hast, ist ihm nicht wichtig. Es geht ihm um dein Herz. Und er vergibt dir, was du äußerlich falsch tust, wenn du es mit deinem Herzen ernst meinst, ihn anzunehmen und ihn zu lieben. Und auch immer wieder neu anzunehmen. Das ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass es eine Entscheidung für Gott nicht eine einmalige Sache ist, sondern wir müssen uns immer wieder neu für ihn entscheiden, unseren äußeren Mensch ablegen und unser Herz neu auf ihn ausrichten und von ihm erfüllen lassen. Ja, und ich will, dass wir vielleicht nochmal alle zusammen aufstehen und einfach beten und jeder für sich eine stille Zeit nimmt und sein Herz einfach nochmal neu ausrichtet auf den Herrn und auch alles ablegt, was vielleicht an Barrieren da sind und was uns zurückhalten könnte. Und dass wir dann noch einmal zusammen im Lobpreis ein Lied singen und vielleicht unsere Freude richtig ausdrücken können mit dem, was wir dann singen. Ja, Herr, ich danke dir, dass du auf unser Herz blickst und nicht auf das Äußere, Jesus, dass du uns liebst, Herr, dass du für uns gestorben bist am Kreuz, dass wir diese Wahrheit annehmen dürfen, Herr, und unser Herz ja einfach freudig für dich sein kann, Herr, weil du uns das Äußere, das Falsche, das Menschliche vergibst, Herr. Und ich bitte dich, dass wir ehrlich sein können für dich, Herr, und uns nicht um andere kümmern, sondern um dich und um das, was du tust und um das, was du für uns bedeutest, Herr Jesus. Hilf uns, mutig zu sein für dich, Herr, leidenschaftlich für dich, ehrlich zu sein für dich, Herr, dich zu preisen und dich zu loben, so wie dir es gebührt, Herr, so wie du es verdienst. Du bist unser Gott und du bist groß, du bist der Schöpfer dieser Welt, du bist für uns gestorben, für jeden Einzelnen von uns, Herr, und wir wollen dir nicht etwas vormachen, Herr Jesus, sondern wir wollen dir alles geben, was wir dir geben können, Herr Jesus, weil du unser Gott bist und weil du alles für uns gegeben hast. Du hast deinen Körper und dein Herz hingegeben hast für uns, Herr. Du hast unsere menschlichen Fehler aufgenommen und bist für uns gestorben, Herr Jesus. Und wir wollen das Gleiche tun. Wir wollen dir unser Herz geben. Mit ganzer Leidenschaft, Herr, und mit ganzer Hingabe. Durchforsch du unser Herz immer wieder und lass du uns ja auch neu dir alles hingeben und auch Fehler eingestehen und ja, uns neu ausrichten auf dich, neu fokussieren auf dich. Ich danke dir dafür. Und in deinem Namen beten wir. Amen.